Ja, hallo alle zusammen. Wir haben gerade so von Jesus gesungen, Jesus auf dem Thron. Und es ist gut, ihm Ehre zu geben. Er ist heute zu Rechten des Vaters. Er ist auf dem Thron, das ist ganz richtig. Aber es gab eine Zeit, wo er nicht auf dem Thron war. Es gab eine Zeit, in der er auf dieser Erde war, auf der auch wir gehen und stehen. Und ja, über diese Zeit sprechen wir in unserer Bibelstunde. Und ich werde heute weitermachen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 15. Das letzte Mal haben wir mit 14 beendigt. Und nur so zur Erinnerung, es ging da um die Speisung der 5000. Wie Jesus dieses besondere Wunder vollbrachte, als die Jünger es nicht erwartet hatten, als sie vor eine große Frage gestellt wurden, als Jesus sagte, gebt ihnen zu essen, dann standen sie erstmal da und sie sagen, Herr, wenn wir jetzt eine Bank ausrauben würden oder so ähnlich, oder wenn wir unsere ganzen Denare zusammentun würden, es ist nicht genug. Es sind 5000 Männer, es sind Frauen, es sind Kinder dabei, es sind so viele. Und die standen da und sagten, Herr, das kannst du nicht von uns erwarten. Hat Jesus ja auch nicht. Er wusste, was er tun würde. Er hat nur bei den Jüngern die Bereitschaft, auf die Bereitschaft gewartet, dass die Jünger sagen, Herr, wir wollen uns dir fügen und wir wissen, dass du alles tun kannst. Und du wirst einen Weg finden, wenn du das uns beauftragst, dann wirst du einen Weg finden, das auch durch uns auszuführen. Und so war es ja auch letztendlich gewesen, dass die Jünger dann maßgeblich beteiligt waren, indem sie das Brot austeilen durften, nachdem sich die 5000 Männer und Frauen und Kinder so in Gruppen sich zusammengesetzt haben. Und die Jünger durften dann gehen und komischerweise, es reichte aus für diese ganze Masse von Menschen, die da waren. Zuerst war es so ein großes Problem und die sagten, ja, wenn wir auch einen Jahresverdienst hätten, jetzt bei uns in der Tasche und das jetzt ausgeben müssten, es würde nicht ausreichen. Und dann ist es durch die Hände Jesu gegangen und dann hat es auf einmal für alle Leute ausgereicht und sie konnten nochmal 12 Körbe aufsammeln. Das waren nicht solche Körbchen, das waren Körbe aufsammeln von dem, was noch übrig geblieben ist. Das haben wir das letzte Mal betrachtet, wie Jesus da auch den Jüngern eine Lektion erteilt hat. Und dann als weiteres haben wir gesehen, wie Jesus dann, nachdem er die Leute in ihre Häuser gehen lassen hatte und die Jünger dann auch zurückruderten zum anderen Ufer, dass er dann noch eine Zeit mit dem Vater verbrachte. Und in der Nacht war es ziemlich stürmisch und die haben sich da abgequält, die armen Jünger. Und das hat Jesus natürlich alles gesehen. In der Gegenwart Gottes hatte er auch den Blick für die Jünger gehabt. Und er kommt dann ihnen zur Hilfe. Aber als Jesus so auf dem Wasser geht, erschrecken die Jünger wiederum. Würde ich auch. Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ihr seid wahrscheinlich ein bisschen mutiger als ich. Aber wenn ich so bedenke, jemand geht auf dem Wasser einfach so, würde ich niemals erwarten. Also das haben die halt auch nicht erwartet. Und die sagten zunächst einmal, ein Geist, ein Geist. Aber nachher haben sie gemerkt, es ist nicht ein Geist, es ist der Jesus, der Herr. Ihr Herr war auf dem Wasser gegangen. Und dann wird Petrus ganz mutig und Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, lass mich zu dir auf dem Wasser kommen. Und er ist vom Boot ausgestiegen und er ist auf dem Wasser gelaufen. Tatsächlich, er war vielleicht schon auch ein bisschen mutiger als ich. Er ist gegangen, aber dann kam eine Welle. Und diese Welle hat ihn dann so weit erschreckt, dass er zu sinken anfing. Und dann schrie er, Herr, rette mich. Und Jesus hat das getan. Und das waren so Beispiele und Wege, wie Jesus so die Jünger erzogen hat. Jesus hat das nicht einfach getan, weil es ihm Spaß machte, ja, so auf dem Wasser zu gehen und dann den Jüngern zu erlauben, auf dem Wasser zu gehen oder die Leute zu speisen. Er hat es nicht getan, weil es ihm einfach nur Bock machte. Es war eine Hilfe für die Leute. Aber er hat es auch getan, weil er einmal Erbarmen mit den Leuten hatte, die Motivation für Jesu tun. Das haben wir ja schon in Matthäus 10, glaube ich, gelesen, dass ihn jammerte, dass sie wie ein Volk ohne Hirten sind, dass sie so wie Schafe ohne Hirten sind. Die haben kein Zuhause. Wenn ein Hirte nicht da ist, dann laufen die Schafe auseinander und verirren sich hoffnungslos. Und er sah das, diese Leute, die da waren, dass sie hungrig waren nach Gottes Wort, aber dass sie auch so wie Schafe waren, die keinen Hirten hatten. Und er sorgte sich um sie. Und wenn Jesus die Speise gegeben hat oder das, diese paar Fische und die Brote vermehrt hatte, das hat er getan, weil es ihm jammerte, dass die Leute da einfach den ganzen Tag aushalten mussten, ausgehalten haben, freiwillig. Die sind ja freiwillig dahin gekommen, weil sie einfach wussten, da ist Jesus. Und wenn Jesus da ist, da gibt es für uns geistliche Speise. Die Leute, die waren berührt davon. Und dann waren sie zusammen halt und Jesus hat das gesehen und hat sich deren erbarmt. Und so ist Jesus auch heute in der gleichen Weise, auch wenn er jetzt nicht in unserer Mitte ist. Er ist in unserer Mitte. Er ist immer in unserer Mitte. Er hat gesagt, dass er bei uns ist, alle Tage, bis an der Weltende. Er hat das versprochen. Er ist hier mit uns. Und er macht auch heute noch Wunder über Wunder. Oft haben wir nicht die Augen dafür. Oft sind wir einfach blind, das zu sehen. Aber er tut es. Er ist der Wirkende. Aber so viel zum 14. Kapitel. Und jetzt kommen wir ins 15. Kapitel. Und zunächst, bevor wir da hineingehen, nochmal so ein Gedankenanstoß. Die größten Probleme, die Jesus hatte, als er auf dieser Erde war, das war nicht mit den Römern. Die Römer waren da und die waren eine Pest. Die waren brutal und die waren unbarmherzig. Die taten was, wozu sie Lust gerade hatten. Aber das Problem hatte Jesus nicht mit den Römern gehabt. Auch nicht mit den Politikern. Ich meine, wir haben vor kurzem gelesen, dass Herodes von Jesus gehört hatte und er hat sich erschrocken und sagt, Johannes ist von den Toten auferstanden. Aber Jesus hatte das Problem mit ihm nicht. Herodes hatte das Problem mit Jesus. Aber Jesus hat nicht das Problem mit Herodes gehabt. Zumindest lesen wir nicht so sehr viel, dass er dauernd mit der Politik in Konflikt gekommen ist. Eigentlich gar nicht so sehr. Er hat auch nicht so Probleme mit dem Volk gehabt. Wir sehen, das Volk ist zu ihm gekommen. Da 5000 Männer und Frauen und Kinder, immer wieder waren große Massen um Jesus zusammengekommen und die haben auf Jesus gehört. aber Jesus hatte nicht das Problem mit dem Volk. Das größte Problem, das er hatte, das war so sehr oft mit der Religion und den Vertretern der Religion. Und dazu kommen wir gerade auch heute. Und wir lesen im Kapitel 15, Vers 1, da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferungen der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Als ich das so gelesen hatte, dann dachte ich, ist es doch echt verrückt. Da kommen diese Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem, um Jesu diese wirklich banale Frage zu stellen, warum waschen sich deine Jünger nicht die Hände, bevor sie Brot essen? Die kommen aus Jerusalem hoch nach Galiläa. Das waren vielleicht 2 Tage Fußmarsch und so weiter. Die mussten ja auch einen bestimmten Weg gehen, die gingen nicht durch Samarien, weil das sie verunreinigen würde, sind dann über den Jordan einmal gegangen, dann sind sie gen Norden gezogen und dann mussten sie noch einmal über den Jordan zurückgehen, um dann nach Galiläa zu kommen. Die gehen eine Strecke von, ich weiß nicht, 150 Kilometer, vielleicht 200 Kilometer, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber die gehen diese riesig große Strecke, um Jesus zu fragen, warum waschen sich deine Jünger nicht, wenn sie Brot essen. Ist ja echt interessant und verrückt, was da passiert. Die hatten ja ein überaus wichtiges Thema zu besprechen mit Jesus. Es ist so, als ob jetzt der Papst einen Kardinal aus Rom schicken würde zu uns, um uns zu fragen, warum wäscht ihr eure Hände nicht, wenn ihr was isst. Also jetzt von der Entfernung und von dem Aufwand, den man da treiben musste, um zu Jesus zu kommen. Das war schon eine komische Sache, die da so stattgefunden ist. Aber so ist es. Sie sind gekommen und haben Jesus diese Frage gestellt. Und es ging ihnen darum, dass die Jünger die Überlieferungen der Ältesten nicht richtig beachtet haben. Ich will euch mal erklären, wie das etwa vorgegangen ist. Das Waschen der Hände ist natürlich nicht so, dass die Jünger hier mit schmutzigen Händen, die sie gerade da, was weiß ich, im Garten, in den Beeten so herumgekrabbelt sind und dann da gleich gegessen haben, so mit schmutzigen Händen. Darum ging es doch gar nicht. Das wüssten doch die Jünger selbst, dass sie nicht mit dreckigen Händen jetzt unbedingt ihr Essen in die Hand nehmen. Gabeln und Messer, sowas gab es damals noch nicht so verbreitet wie heute. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gegeben hat. Man hat sehr oft schon die Finger zum Essen verwendet. Aber es ging nicht darum, dass ihre Hände schmutzig waren. Es ging nicht um den Dreck auf den Fingernägeln und so weiter. Das war nicht das, was diese Eltern interessiert hatte. Ihnen ging es darum, dass es bestimmte Vorschriften gegeben hatte, wie man vor einem Essen die Hände wäscht. Es war eine zeremonielle Waschung, ein Ritual war das. Keine Sache, die irgendwo was mit Reinmachen zu tun hatte. Es wurde so gemacht, das beschreibt John Corson. Und er sagt, man nahm 1,5 Eierschalen Wasser und man musste zuerst die Hände nach oben, die Finger nach oben halten und diese 1,5 Eierschalen Wasser, das war vorgeschrieben, mussten dann reingegossen werden in die Hand. Das Wasser musste rauslaufen, durfte aber nicht so weit laufen. Dann musste die Hand umgedreht werden nach unten und dann musste noch einmal 1,5 Schalen, Eierschalen Wasser drauf gegossen werden von der anderen Seite. Sie hat noch eine Erklärung, warum das so ist. Sie hatten so, ich weiß nicht, wem es offenbart worden ist, ihre Erklärung war, dass während der Nacht irgendwie so ein böser Geist, ein Dämon mit dem Namen Shipta Atbu, der hat sich ganz gerne auf die Hände gesetzt in der Nacht. Und wenn jetzt nicht von dem Essen, dass die Hände gewaschen wurden, dann konnte es sein, dass dieser Dämon durch das Essen in den Körper des Menschen eindringt. Das war ihre Lehre. Deswegen musste halt rituell gewaschen werden. Wenn sie das erste Mal diese 1,5 Eierschalen Wasser auf die Finger gegossen haben, dann wird gesagt, dadurch reinigen sich die Hände, aber das Wasser wird schmutzig. Deswegen muss man sie umdrehen und dann muss noch einmal 1,5 Schalen Eierschalen Wasser drauf gegossen werden, damit das schmutzige Wasser weggespült wird. Das ist so eine Tradition der Ältesten, eine Satzung der Ältesten. Wenn wir diese Satzung irgendwo in der Bibel suchen, werden wir sehr lange suchen, weil es gibt keine Vorschrift, es gibt kein Gesetz, das jemals vorgeschrieben hätte, dass man auf diese Art und Weise die Hände waschen musste vor dem Essen. Die besonders frommen Pharisäer, die haben nicht nur vor dem Essen die Hände gewaschen, sondern in jedem Zwischengang der Speise haben sie noch einmal die Hände gewaschen, auf diese Art und Weise, weil sie vollkommen sicher sein wollten, dass dieser Dämon nicht in sie eindringt und sie verunreinigt. Aber das war so diese ganze Geschichte dahinter. Und die kommen jetzt zu Jesus und sagen, deine Jünger, die waschen sich nicht die Hände nach den Satzungen der Ältesten. Sie befolgen dieses Gesetz nicht und sie verunreinigen sich deswegen. Ich fragte mich, wieso haben die Jünger nicht die Hände gewaschen? Ich meine, wenn das so eine Satzung der Ältesten war und alle diese Satzung befolgt haben, warum haben die Jünger nicht diese Satzung befolgt? Ich meine, wenn jeder das macht, dann macht man das doch einfach mit, wenn man das so gelernt hat, wenn man das von Kind an so gemacht hat. Warum haben das die Jünger nicht kapiert, dass sie es auch machen mussten, damit diese Ältesten nicht, was weiß ich, beleidigt sind und da ja, kommen und diese Fragen stellen? Und ich habe mal so nachgeschaut, in Lukas, Kapitel 11, Vers 36. Ich hoffe, es ist die richtige Stelle. Lukas 11, 36. Ja, hier heißt es, hier sagt Jesus, wenn nun dein ganzer Leib Licht ist, so wird das, sodass er keine Finsternis mehr hat, so wird er ganz hell sein und das Licht mit seinem Strahl dich erleuchtet. Irgendwie war es nicht die Stelle, die ich suchte. 38, ja. Ich habe wiederum die englische Bibel da zur Rate gezogen. Ich glaube, das war der Fehler. Ja, es geht weiter. Und während er redete, bat ihn ein gewisser Pharisäer, das ist richtig, bei ihm zu Mittag zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Der Pharisäer aber verwunderte sich, als er sah, dass er sich vor dem Mittagsmahl nicht gewaschen hatte. Hier ist Jesus und der geht zu diesem Pharisäer hinein und er setzt sich einfach dahin und will das Essen einnehmen und er wäscht sich nicht. Und wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, haben die Jünger das gesehen. Sie haben gemerkt, Jesus, er achtet nicht auf diese Satzungen. Die sind zwar israelweit anerkannt und jeder Jude tut das. Jeder, außer Jesus. Jesus tut das nicht. Und wahrscheinlich haben sie auch schon mal gefragt, Jesus, warum wäschst du dich nicht die Hände? Haben die Jünger vielleicht schon mal gefragt. Und Jesus sagt, ja, zeigt es mir im Wort Gottes. Und die Jünger hatten natürlich nichts weiter sagen können. Und wahrscheinlich haben die einfach dann gesagt, okay, wenn du das so siehst und es gibt keine Begründung, dann ist es okay. Und so wie ich das verstehe, war das gerade gewesen, als sie so durch ein Feld gegangen sind, da haben sie so ein bisschen Ähren gepflügt und dann in den Mund das gestopft. Und das war so ein bisschen das große Problem für die gewesen. Da war auch keine Wasserquelle und man kann nicht immer so einen Topf Wasser mit sich schleppen, wenn man dann gerade zwischendurch mal Hunger auf dem Feld bekommt, dass man dann schnell das Wasser rausholt, also Eierschalen dabei hat, dass man es abmessen kann genau und schnell sich die Finger waschen, ist ein bisschen schwierig. Und ja, ich nehme an, die Jünger haben das von Jesus gesehen. Und die haben dann praktisch den Brauch von Jesus auf sich übernommen. Das heißt, es war ja kein Brauch, es war einfach, Jesus sagte, es ist nicht notwendig. Jetzt diese Traditionen der Juden oder diese Satzungen der Ältesten, die hatten ja eine sehr lange Geschichte. Für die Juden waren diese Satzungen unheimlich wichtig. Und die Juden haben sogar herausgefunden, wie die Satzungen übertragen wurden. Und ich habe in einem Buch, oder war das aus dem Internet, eine Datei, herausgefunden, dass da genau beschrieben ist, von wem die Satzung auf wem übergeben worden ist. Und man bringt die zurück bis auf Mose. Und die Juden sagen, Mose hat die 5 Bücher Mose geschrieben, die Tora, aber er hat auch diese mündliche Satzungen weitergegeben. Er hat es weitergegeben an die Ältesten in den Stämmen Israels zunächst. Er hat sie ganz besonders Josua weitergegeben. Und so geht die Kette weiter bis auf ihren Tag hinein. Die konnten genau sagen, die Satzungen sind diese Kette gegangen, bis sie zu uns gekommen sind. Und sie sagen, diese Satzungen kommen von Mose. Und die sagten, diese Satzungen sind genauso wichtig wie die Tora. Für die Juden war es, und da kommen wir noch weiter hin, für die waren diese Satzungen unheimlich wichtig. Die konnten das sich gar nicht vorstellen, ohne Satzungen zu leben. Und diese Satzungen, die sind nachher niedergeschrieben worden in einem Talmud. Und heute wird ja der Talmud gelesen. Es gibt zwei Arten davon, der Jerusalemer Talmud und der babylonische Talmud. Und wenn wir Satzungen finden wollen, dann müssen wir uns den Talmud vor Augen führen, aber ich sage euch, das sind 12 oder sowas Bände mit allen möglichen Satzungen, wo alles ganz genau beschrieben ist. Ja, es ging hier um das Händewaschen und um diese Traditionen. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Sind Überlieferungen oder Traditionen immer schlecht? Jesus tut hier diese Überlieferung, die die Ältesten hier gebracht haben, er wertet sie nicht unbedingt so hoch ein. Und ich habe so nachgeschaut und es gibt Verse, die auch über Überlieferungen schreiben, und zwar gar nicht so negativ. Zum Beispiel in 1. Korinther 11, Vers 2. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Paulus spricht hier über Überlieferungen, die er weitergegeben hat, und er lobt die Geschwister aus Korinth, dass sie diese Überlieferungen befolgen, dass sie daran festhalten. Es gibt also Überlieferungen, die nicht unbedingt negativ sind. Oder zum Beispiel in 2. Thessalonicher 2, 15. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Oder auch 3, Vers 6, also 2. Thessalonicher 3, Vers 6, ist noch einmal so ein Wort. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Hier spricht Apostel Paulus über Überlieferungen, die er auch weitergegeben hat. Und er sagt, es ist schön, wenn ihr das macht, ihr euch an die Überlieferungen hält. Und es ist gut, dass ihr euch von denen zurückzieht, die sich nicht an die Überlieferungen halten. Also Überlieferungen als solches müssen nicht unbedingt automatisch falsch sein. Allerdings ist die Frage, von wem kommen diese Überlieferungen? Wer gibt uns diese Überlieferungen? Und im Fall von Apostel Paulus war er eine Person, der ein Recht hatte zu sagen, es ist schön, dass ihr euch daran haltet. Zu der Zeit, als Apostel Paulus es geschrieben hatte, dann gab es dann noch die Bibel nicht als solches. Es gab vereinzelte Briefe, die schon mal zirkuliert sind in einigen Gebieten, aber die Bibel gab es noch nicht als solches. Die Evangelien, die wurden einfach gepredigt und die Leute hörten die Evangelien, die hörten darüber, wie sie zu leben haben. Und der Apostel Paulus sagt, es ist schön, dass ihr das, was wir euch gesagt haben, die Überlieferung, die wir euch gegeben haben, dass ihr daran festhält. Apostel Paulus war aber auch eine Person, der durch den Heiligen Geist wirklich geführt war und dessen Briefe letztendlich bei uns hier in der Bibel sind und wir sie auch heute so lesen können. Die Überlieferungen, die Apostel Paulus weitergegeben hatte, das sind die Überlieferungen, die wir auch hier, somit im Neuen Testament, so lesen können. Und Paulus sagt, es ist gut, dass ihr euch daran haltet. Aber es ist wiederum ganz anders mit den Überlieferungen, die nicht von ihm, sondern aus anderen Quellen sind. Gerade diese Überlieferungen oder Traditionen der Juden, die waren immer wieder ein Dorn in Jesu Augen, weil sie immer wieder ja falsch ausgelegt worden sind. Jetzt, wo wir über Traditionen sprechen oder Überlieferungen, es gibt ja auch heute in vielen Kirchen große Überlieferungen, viel Überlieferung. Wenn ich an die katholische Kirche denke, was es da an Überlieferungen gibt, warum sie etwas so und so machen, warum sie zu Maria beten, warum der Rosenkranz gebetet werden muss. Es gibt doch da so viele Überlieferungen, die praktisch die ganze katholische Kirche ausmachen. die basiert zum größten Teil auf irgendwelchen Überlieferungen. Ist es das Wort Gottes? Ja. Aber es sind auch sehr viele Überlieferungen, sehr viele Traditionen, die da eine Rolle spielen, die irgendwo da hineingekommen sind und wo die Leute sagen, darauf müssen wir bauen. Das ist für uns Fundament. Das ist für uns sehr wichtig. Anders können wir es nicht machen. Es muss so und so sein. Der Gottesdienstablauf muss so und so sein. Und man muss so und so beten. Man muss zu Maria beten. Es gibt nicht sehr viel Stellen in der Bibel, die uns sagen, dass wir zu Maria beten sollen. Ich glaube nicht, dass es eine gibt. Wenn ihr es anders seht, korrigiert mich bitte. Aber da wird das so betont und da werden die Traditionen so hoch geachtet, dass gesagt wird, es muss sein. Und es geht auch weiter. Man sagt, ja, die Traditionen sind für uns wichtiger letztendlich als das Wort Gottes. Und es geht so weit, dass man sagt, was der Papst sagt, das ist genauso viel wert wie das Wort Gottes. All das sind Überlieferungen, auf die die Kirche aufbaut. Dann habe ich an die evangelische Kirche gedacht. Da gibt es schon weniger Überlieferungen, aber auch da gibt es auch viele Überlieferungen. Auch da baut der Glaube auf so einigen Sachen auf, die nicht unbedingt so das Fundament in der Bibel haben. Ich verstehe diese Überlieferungen historisch. Sehr oft waren sie notwendig, um den Leuten Wahrheiten zu sagen oder wo man ihnen sagen konnte, den einfachen Leuten sagen konnte, haltet euch daran und dann ist es ganz gut, wenn ihr das macht, dann hält ihr euch fest und dann werdet ihr nicht so schnell fallen. Aber wenn diese Überlieferungen einen ganz großen Wert im Leben einnehmen, dann wird das halt problematisch. Und dann habe ich auch an uns gedacht, wie sieht es denn bei uns aus? Es kann sein, dass es bei uns auch Überlieferungen gibt, die vielleicht auch ganz gut sind, aber vielleicht sind das auch nur Sachen, die wir tun und es ist eigentlich nur Menschengedanke. Es ist nur ein Gedankenanstoß. Ich sage nicht, dass wir als Calvary Chapel Traditionen haben, aber Sachen können zu Traditionen werden. Was sehr gut angefangen hat, kann sehr schnell so ausarten, dass es auf einmal mit der Zeit eine starre Geschichte wird und das wird zu Traditionen. Ich kann mich ganz gut erinnern, in meiner ersten Gemeinde, da bin ich ja geflogen und da ging es halt darum, da gab es eine Gemeinderegel, das hieß so Gemeinderegel. Und man fragte mich damals, was hältst du von der Gemeinderegel? Ich sagte, ja, eigentlich, es ist Menschenwerk. Es haben Leute zusammengestellt, diese Gemeinderegel. Ich habe eigentlich eine andere Gemeinderegel und habe praktisch das Wort Gottes gezeigt. Das ist meine Gemeinderegel. Und ich will nichts mehr und aber auch nichts weniger als Gemeinderegel, als das Wort Gottes. Und das hat man mir nicht so gut angenommen. Und irgendwie durfte ich dann gehen aus der Gemeinde. Und da war es halt auch so, diese Gemeinderegel, die war wichtiger als das Wort Gottes. Man sagte, wenn du diese Punkte machst, die da geschrieben steht, kein Fernsehen, Kopftuch für Frauen und dann gab es noch viel mehr, ich will jetzt nicht das Ganze aufrollen, aber es gab da so einige Punkte, wenn du dich daran hältst, dann bist du okay, dann ist dein Leben okay. Ich weiß von der Geschichte her, dass es früher, als es schwierig war, als viel Verfolgung war, dass es gut war für Leute, die keine Bibel hatten, dass man ihnen sagt, ganz knapp, daran müsst ihr euch halten, das sind sehr wichtige Punkte. Aber letztendlich haben wir eine Regel und es ist die Frage, was wir heute erleben in unserer Gemeinde, wie ist es da mit Überlieferungen oder schleichen sich Überlieferungen vielleicht hinein, ganz langsam, und wir müssen uns da wehren gegen. Soweit diese ersten beiden Verse. Aber diese Sachen hier, diese Waschung und so weiter, ist eine ganz äußerliche Geschichte. Das passiert man äußerlich, man wäscht sich Man macht die Haut ein wenig nass und so weiter und denkt, man ist dann okay. Überlieferungen, die fokussieren sehr oft halt an Äußerlichkeiten. Das wollte ich erstmal so gesagt haben. Dann in Vers 3 heißt es dann weiter, er aber antwortete und sprach zu ihnen, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen? Diese Überlieferungen, diese Traditionen, sie fügten etwas zum Wort Gottes hinzu. Und diese Traditionen, die sagten, ja, die Tora, die 5 Bücher Mose sind okay, aber du musst auch noch das und auch noch das tun. Du musst dich aber auch waschen. Und die Juden, die gingen noch weiter. Wir lesen das später in der Apostelgeschichte zum Beispiel, dass man dann sagte, ja, Bekehrung ist okay, aber ihr müsst euch auch noch beschneiden lassen. Das ist okay, aber ihr müsst noch was dazu machen. Und diese Traditionen, diese Überlieferungen sind sehr oft ein Hinzufügen zu dem Wort Gottes. Aber in diesem Fall war es nicht nur ein Hinzufügen, es war auch sogar ein Widersprechen dem Wort Gottes. Jesus sagt hier, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Sie haben diese Überlieferung der Ältesten so hoch gehalten, dass sie sagten, wir müssen uns an die Überlieferungen halten, die sind wichtiger als das Wort Gottes. Die widersprechen zwar dem Wort Gottes, aber die Überlieferungen sind wichtiger. Es ist verdreht. Eine totale Verdrehung, die durch diese Überlieferungen hineingekommen sind. Die Überlieferungen oder die Traditionen, die wurden so hoch geachtet, dass sie dem Wort Gottes den Raum wegnahmen. Und das war wichtiger als das geschriebene Gesetz. Zu der Zeit, als die schriftgelehrten Pharisäer zu Jesus kamen, dann gab es noch keinen Talmud. Diese Überlieferungen, die waren wirklich mündliche Überlieferungen. Die sind immer wieder von Mund zu Ohr und so weiter getragen worden. Es gab sie nicht niedergeschrieben irgendwo. Und doch hatten sie von der Bedeutung so viel, sie waren so wichtig, dass sie mehr Bedeutung hatten als das Wort Gottes. Es ist ja auch so oft so bei den Sekten, dass irgendwelche andere Überlieferungen mehr Wert haben als das Wort Gottes. Die widersprechen dem Wort Gottes und da wird gesagt, ja, diese Überlieferung, die ist wichtiger. Und Jesus sagt, warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung wegen? Die Überlieferungen, die Traditionen, vielleicht auch die Traditionen, die wir irgendwo haben, wie wir unseren Gottesdienst aufbauen, das ist ja auch eine Art Tradition, dass wir Lobpreis haben, viel Lobpreis haben, dass wir das Wort Gottes genauso betrachten, ist es ja auch eine Art, ja, wir haben das so angenommen, so wie es Calvary Chapel in Amerika auch macht, so machen wir das hier auch. Aber diese Überlieferungen, die müssen an Gottes Wort gemessen werden. Weil allein das Wort Gottes ist inspiriert. Das Wort Gottes hat die letzte Autorität. Und all das, was in Überlieferung kommt, das muss man am Wort Gottes messen. Sonst, wenn das nicht am Wort Gottes, wenn es nicht dem Maßstab des Wortes Gottes entspricht, dann müssen wir sagen, die Traditionen oder diese Überlieferungen können vielleicht schön sein, aber die dürfen wir nicht weiter verfolgen, weil sie widersprechen. Und in diesem Fall hier diese Waschungen und noch weitere Sachen, die Jesus jetzt aufzählt, die widersprechen das Wort Gottes und die Juden tun es trotzdem. Das ist das Verrückte dabei. Und das ist auch das Gefährliche dabei. Wir lesen jetzt weiter Vers 4. Also Jesus sagt, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater und oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihgabe bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Er hat ein ganz praktisches Beispiel aus dem Leben der Juden genommen. Es war keine Sache, die wahrscheinlich einmal so in 100 Jahren vorkommt, die schien wohl ziemlich normal geworden zu sein. Und Jesus hat das als Beispiel genommen. Da gibt es das Gebot im Alten Testament in 2. Mose 20 und 21 ist darüber geschrieben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und das ist in 2. Mose 21, glaube ich, geschrieben, wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das ist das Gebot Gottes. So war es gegeben. So hatte Gott es aus seiner Sicht, aus der Ewigkeit heraus, als das Beste für den Menschen gesehen. Die Gebote sind ja nicht gegeben, damit Gott, was weiß ich, den Menschen verbietet oder gebietet, Sachen zu tun. Die Gebote sind gegeben, damit die Menschen bewahrt werden, damit die Menschen einen Rahmen haben, in dem sie arbeiten können, in dem sie sich wohlfühlen können. Denn wer möchte denn beklaut werden? Wer möchte umgebracht werden? All das verbieten diese Gebote. Die waren zum Guten gedacht. Und dieses Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, war eine Sache, die zum Guten war. Und jeder, der schon so ein bisschen fortgeschritten ist im Alter und Kinder hat und die Kinder sich um die Eltern dann gar nicht sorgen, wenn sie jetzt älter geworden sind, dann zerbricht die Gesellschaft, das sehen wir in unserer Gesellschaft, wie sie stark zerbricht, weil auch diese Gebote übertreten werden. Und hier sagt Jesus damals vor 2000 Jahren, das ist das Gebot, ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihgabe bestimmt, oder Karbon, glaube ich, ist das Wort im Hebräischen, was bedeutet eine Gabe Gottes. Der braucht es den Eltern nicht zu geben. Es war eine sehr gute Sache. Die Eltern sind schwach, brauchen Hilfe. Die Kinder wollen sich aber nicht um die Eltern kümmern. Und die sagen, Moment mal, ich muss mich nicht um euch kümmern, weil ich alles, was ich habe, dem Herrn bestimmt habe. Es gehört alles dem Herrn. Das hört sich sehr fromm an. Alles, was ich habe, gehört dem Herrn. Ich brauche es euch nicht zu geben. Natürlich konnte man weiter in dem Haus wohnen bleiben, das man dem Herrn geweiht hatte. Man konnte immer noch all das benutzen, was im Haushalt war, obwohl es dem Herrn geweiht war. Aber man brauchte es den Eltern nicht zu geben. Man konnte das genießen, ohne irgendwelche Verpflichtungen eingehen zu müssen und sich um die Eltern zu kümmern. So haben sie das verdreht. Und das haben sie vollkommen gerechtfertigt. Haben gesagt, es ist vollkommen okay. Wenn ihr sagt, es ist dem Herrn geweiht, ist es vollkommen okay von der höchsten Ebene aus, dass ihr das dann den Eltern nicht geben müsst. Und so wurde dieses Gebot, das für Gott sehr wichtig war, die zehn Gebote, die gegeben worden sind, die so wichtig für das Verhältnis zwischen Menschen und Gott und den Menschen untereinander waren, die wurden einfach ausgehebelt und als nichts erklärt. Und Jesus sagt, ja, es habt ihr sehr schön euch da ausgedacht, dass ihr das sogar legal machen dürft. Und dann geht er weiter und sagt, wie weit war ich denn gekommen jetzt? Vers 6. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen aufgehoben. Das Gebot hat keinen Wert mehr. Das Wort Gottes, das inspirierte Wort Gottes, muss nicht mehr befolgt werden, weil ihr durch eure Satzungen es mit anderen Werten ersetzt habt. Und Jesus sagt dann, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie lehren, vortragen, die Menschengebote sind. Jesus sieht diese Verdrehung, die dort stattfindet, und er spricht sein Urteil darüber. Sein erstes Urteil war, dass sie die Gebote einfach verkehren. Und als weiteres sagt er als Urteil, dass sie Heuchler sind. Er macht das ihnen ganz klar, ihr Heuchler. Ihr spricht von Satzungen, aber letztendlich ist euer Herz so weit weg. Letztendlich interessiert euch Gott gar nichts, gar nicht. Ihr habt zwar Satzungen, die ihr vorschiebt, Satzungen, die ihr befolgt, aber das Wort Gottes und Gott selbst interessiert euch gar nicht. Und er sagt dann auch, spricht darüber, was Jesaja schon vor 600 Jahren sagte, dass dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen. Ja, sie hatten ihren Gottesdienst. Sie sind immer in den Tempel gelaufen, die haben geopfert. Da wurde ein Schaf nach dem anderen auf dem Altar verbrannt. Man hat alles Mögliche getan. Aber es war alles nur äußerlich. Mit dem Mund bringen sie Gott Ehre. Aber ihr Herz sagt, ach, ist mir doch egal. Hauptsache, ich kann gut leben. Hauptsache, mir geht es gut. Hauptsache, ja, ich habe Frieden und Ruhe zu Hause. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ihr Herz war nicht beim Gottesdienst. Und das ist halt eine Gefahr, dass das Herz eines Menschen sehr oft zwar auch fromme Aussprüche machen kann, aber nicht wirklich dabei ist. Es ist für uns einfach nur, dass wir es überdenken, wie ist unser Herz eingestellt. Weil darauf kommt es letztens an. Und darum geht es auch dann weiter in den Versen. Und ich lese ab Vers 10. Und er rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört und versteht, nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Er sprach zu den Pharisäern zunächst einmal und hat gesagt, also ihr widerspricht und dem Wort Gottes und macht das ganz legal, das machen zu dürfen. Ihr seid Heuchler, weil ihr nur eine Sache vorspielt. Heucheln heißt ja eigentlich Schauspiel. Daraus kommt dieses Wort Heuchler. Es ist ein Schauspieler, der spielt eine Rolle, aber er ist es nicht selbst. Er spielt etwas vor, nur so zur Belustigung, aber selbst ist er ganz anders. Und das sagt Jesus zu diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr seid Heuchler, ihr spielt ein frommes Theater vor, aber im Herzen seid ihr das gar nicht. Er hat es auf einer anderen Stelle gesagt, dass sie weißgetünchte Gräber sind, außen schön getüncht, innen Totengebein, also nichts, was lebendig wäre. Und das sagte er zu den Pharisäern und er wendet sich von ihnen ab und spricht jetzt zu der Volksmenge, zu den Leuten, die auch da standen. Jesus war ja meistens von Leuten umringt, zumindest zu der Zeit damals, als er diesen öffentlichen Dienst hatte. Und er rief zu der Volksmenge und sprach zu ihnen, hört und versteht nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Er kommt wieder zu sprechen auf diese Waschungen und er sagt, wenn ihr mit ungewaschenen Händen, und das ging ja da um ein rituales Waschen, wenn ihr so esst, ist es okay. Es verunreinigt den Menschen nicht. Was oben reinkommt, meine ich, und dann weiter unten rauskommt, das ist vollkommen okay. Wenn es aber umgekehrt ist, wenn es oben rauskommt, dann ist es nicht mehr so okay, dann fühlen wir uns ziemlich beschissen. Dann fühlen wir uns krank. Wenn wir erbrechen, dann sind wir nicht gesund. Es geht aber nicht um dieses Erbrechen. Es geht um das, was oben rauskommt. Und das waren halt die Worte. Es war das, was gesprochen worden ist. Und er sagt, das verunreinigt den Menschen. Was reinkommt, das ist egal. Das geht einen bestimmten Weg. Aber was aus dem Mund rauskommt, das verunreinigt Menschen. Und das sagt er zu der Volksmenge, damit er ihnen das klarstellt, wie die Verhältnisse eigentlich sind. Weil so vieles verdreht war, sagt er es ihnen, wie es richtig ist. Vers 12, da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Die Jünger, die standen dabei und die hörten das, die sahen das und sie merkten, oh, da kommt Ärger drauf zu, auf uns. So den Ältesten und diesen Schriftgelehrten und Pharisäern zu widersprechen, das kann nicht gut enden. Das sagen ihm die Jünger und die sagen zu Jesus, die rügen ihn ein wenig und sagen, weißt du, also sagt es, die haben sich ganz schön geärgert. Mit anderen Worten, musst du wirklich das immer so weit treiben, Jesus? Musst du denn immer das denen so klar sagen? Und Jesus spricht, er aber antwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lass sie, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Jesus merkt, dass die Jünger da ein wenig verstört sind, aber Jesus sagt den Jüngern, ey, kümmert euch nicht darum. Der Vater pflanzt ein, aber was der Vater nicht gepflanzt hat, was irgendwie aus menschlichen Trieben kommt, was menschlich gesät ist, das wird hinausgerissen werden. Und ich erinnere mich da an den Vergleich, das Gleichnis, das Jesus so brachte, von dem Weizen und dem Unkraut. Und die Frage war, sollen die Engel fragten oder die Knechte fragten, sollen wir das Unkraut rausreißen? Jesus sagt, nein, später, es kommt die Zeit, wo das geschehen wird. Aber mit anderen Worten ist es ganz klar, es gibt es gibt Pflanzen, die von Gott gepflanzt sind. Es gibt aber auch Pflanzen, die nicht von Gott sind und die werden herausgerissen werden. Aber die von dem himmlischen Vater gepflanzt sind, die Pflanzen, die werden das richtig verstehen. Die werden sich nicht ärgern an diesen Worten, die ich sage. Aber weil die Pharisäer und Schriftgelehrten sich ärgern über das, was ich gesagt habe, dann lasst sie doch einfach in Ruhe. Kümmert euch nicht um sie. Es geht nicht um sie. Sie sind Blinde. Sie sind verblendet. Sie sehen den richtigen Weg nicht. Für sie sind die Traditionen und die Überlieferungen wichtiger als mein Gebot. Deswegen könnt ihr sie nicht als Maßstab für euer Leben nehmen. Das dürft ihr nicht, das könnt ihr nicht machen. Lasst sie, sie sind Blinde, Blindenleiter. Sie versuchen als Blinde andere zu leiten. Und das ist ein interessantes Bild. Kann ein Blinder einen anderen vernünftig leiten? Meistens geht es daneben. Gut, wir haben heute Hilfswerkzeuge, was weiß ich, Stöcke und so weiter. Ich weiß nicht, ob es das früher auch gegeben hat, ob man schon sowas versucht hatte. Ein Blindenhund kann auch nicht blind sein, muss auch sehen können. Hier sind aber diese Leiter, die sind blind und versuchen, andere zu leiten, andere Blinde zu leiten. Und da kann nur eine Katastrophe rauskommen. Und Jesus sagt, so ist das Bild. Deswegen kümmert euch nicht um sie. Sie lassen sich nicht verbessern. Sie sind blind und sie lassen sich nicht verändern. Für sie sind diese Satzungen ihr Ja und Amen. Ihr habt eine andere Grundlage. Ihr habt das ja schon von mir gelernt. Und kümmert euch nicht darum. Und auch wenn ihr denkt, dass das jetzt böse enden wird, es ist ja auch böse geendet, aber doch nicht böse, sondern zu unserem Heil geendet, wenn man das so sehen will. Jesus sagt einfach, ihr sollt euch nicht an ihnen richten. Und Petrus ab Vers 15, Petrus, der hat auch das von Jesus gehört, er war nicht ganz zufrieden damit Und jetzt, wo er alleine ist, das lesen wir nicht hier, das würden wir in einem Evangelium lesen, in Markus 7, Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Erkläre uns dieses Gleichnis. Auch Petrus hat nicht verstanden, was Jesus eigentlich gesagt hat. Auch für ihn war es ja nicht ganz so klar. Er hat schon vieles gelernt, aber klar war es ihm nicht, was Jesus sagte. Das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen nicht, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Das war ihm nicht ganz klar, was das zu bedeuten hatte. Jesus aber sprach, Vers 16, seid denn auch ihr noch unverständig? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hereinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. In Jeremia, da lesen wir in Jeremia 17, da lesen wir, dass das menschliche Herz ja sehr verirrt ist. Und Jesus sagt, was aus diesem verirrten Herzen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Und da kommen halt falsche oder böse Gedanken heraus. Mord entsteht im Herzen. Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das sind die ganzen Sachen, die im Menschen entstehen. Und wenn die herauskommen, dann verunreinigen sie den Menschen. Diese Gedanken, die entstehen im Menschen, im Herzen, im Kopf, entstehen diese bösen Sachen. Und die verunreinigen den Menschen, wenn sie rauskommen. In Jakobus lesen wir, dass die Zunge ein kleines Ding ist, aber kann ein großes Feuer anzünden. Wenn es aus uns herauskommt, dann kann es böse Wirkungen haben. Und das sagt Jesus ihnen. Darauf kommt es an, dass euer Herz okay ist. Und wenn aus eurem Herzen diese bösen Gedanken kommen, dann verunreinigen sie euch. Aber nicht das, was man isst, das verunreinigt einen Menschen nicht. In dieser Stelle, da habe ich vieles unterstrichen und ich nehme verschiedene Farben zum Unterstreichen. Positives meistens in Rot, Negatives in Blau. In diesen 20 Versen habe ich fast nur blau alles unterstrichen, weil hier sehr viel Negatives ist, weil Jesus immer wieder die Menschen ermahnen musste, dass was sie so tun, dass das aus einem falschen Beweggrund herauskommt, dass diese Satzungen, diese Traditionen, die sie befolgt haben, dass sie die Menschen auf einen falschen Weg leiten. Jesus musste viel Korrektur hier anbringen an die Leute, damit sie verstehen, worum es letztendlich geht. Und es ist mein Wunsch, dass wir auch dieses einfach so lernen, dass wir uns nicht von irgendwelchen Traditionen führen lassen, dass nicht Traditionen uns bestimmen, sondern dass wir von Gott geführt werden. In Kolosser 2, Vers 8, da steht geschrieben, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Und Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die Warnung von Paulus später, passt auf, dass nicht Traditionen euer Leben bestimmen, dass ihr nicht davon gefangen genommen werdet und dass sie euch leiten, diese Traditionen, sondern dass das, was Christusgemäß ist, uns leitet, dass das Wort Gottes uns leitet, dass wir unser Fundament nicht auf Traditionen bauen, sondern wirklich auf dem ganzen Wort Gottes bauen. Und nur das ist genug für uns und mehr brauchen wir nicht als das Wort Gottes. Und das ist mein Wunsch für uns. Jesus, danke, dass du so deutlich hier sprichst in deinem Wort und uns deutlich machst, dass wir uns von dir leiten lassen sollen, von deinem Wort leiten lassen sollen, von dem, Jesus, was du uns gesagt hast, dass wir uns leiten lassen sollen und nicht von irgendwelchen menschlichen Gedanken, menschlichen Traditionen. Bitte bewahre uns davor, dass wir nicht verführt werden. Und danke, dass wir dein Wort haben. Und danke, dass wir es, deine Gemeinde, dein Wort immer wieder lesen dürfen und immer wieder dein Wort vor unsere Augen geführt wird. Danke dafür, Jesus. Und wir bitten dich, dass wir von dir, Jesus, lernen. Und dass wir es auch von dir lernen, dass wir dort, wo die Konsequenzen falsch oder wo die Einstellung falsch gesetzt ist, dass wir dort konsequent auch handeln und auch dort dem widersprechen, wenn irgendwelche Traditionen dein Wort von dem Platz rücken wollen, das es eigentlich haben sollte in unserem Leben. So bitte bewahre du uns und hilf du uns, dass wir uns von dir bestimmen lassen, Jesus. Amen.